Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. In dieser Folge unseres Podcasts spreche ich mit einem Experten darüber, wie unsere Psyche auf traumatische Ereignisse reagiert. Außerdem will ich herausfinden, was dran ist an der Warnung: Lies nicht im Dunkeln, das schadet den Augen. Also, bleiben Sie dran, es wird spannend.
Aha, 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt.
Noch nie waren weltweit so viele Menschen auf der Flucht vor Krieg und Gewalt. 82,4 Millionen. Beinahe die Hälfte von ihnen Kinder. Bombenalarm, Raketenbeschuss, brennende Häuser und auch getötete Familienmitglieder. Viele Geflüchtete, die haben all das und noch viel mehr erlebt. Und so leiden sie auch dann, wenn sie den Bomben entkommen sind, oft noch weiter. Denn seelische Verletzungen, die können sich sehr tief in unser Gedächtnis einbrennen und uns sehr lange quälen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich Fotos von geflüchteten Menschen sehe, solchen beispielsweise, die nach einem Schiffsbruch in der Ägäis gerettet wurden, dann frage ich mich, kann die menschliche Psyche solche traumatischen Ereignisse überhaupt verarbeiten? Und wenn ja, wie? Bastian Willenburg ist Facharzt für psychosomatische Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie. Er weiß, wie Krieg auf unsere Psyche wirkt und wie wichtig Unterstützung und Solidarität für unsere Heilung sind. Herr Willenburg, Krieg gehört ja zu den traumatisierendsten Ereignissen, die ein Mensch überhaupt durchleben kann. Wie genau wirkt sich dieser Stress denn auf unseren Körper und unsere Psyche aus?
Ja, so sagen Sie gerade schon, diese Kriegsgeschichte, die da sind, das ist ja schon ein bisschen mehr als Stress. Stress selbst ist ja so was ganz Allgemeines, so eine allgemeine Anpassungsreaktion einfach an schwierige Situationen, so an psychische, physische Auslöser, die so eine bestimmte Körperreaktion nach sich ziehen. Und gerade so Kriegsereignisse können ja dazu führen, auch weitere psychische und im Verlauf auch physische Erkrankungen letztendlich zu entwickeln.
Genau, welcher Faktor entscheidet denn darüber, ob ein Mensch, der solche seelischen Verletzungen erlebt hat, dadurch körperlich oder psychisch krank wird?
Die ganz, ganz große Gefahr bei diesen Kriegserlebnissen ist ja die Entwicklung von einer posttraumatischen Belastungsstörung. Das ist ja die psychische Erkrankung, die sozusagen als Folge von wirklich schweren Traumatisierungen sich entwickeln kann. Und eine der Risikofaktoren, um letztendlich denn so eine psychische Erkrankung mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu bekommen, ist, dass wenn man wenig soziale Kontakte hat, wenn man auch wenig Bindung zum Beispiel zu den Eltern hat, wenn man vorher schon auch psychisch krank gewesen ist, zum Beispiel eine Depression oder eine Angsterkrankung entwickelt hat, das sind alles Faktoren, die dazu beitragen können, dass man dann eher eine psychische Erkrankung oder dann auch eine körperliche Erkrankung entwickelt. Körperliche Erkrankungen, die sich dann entwickeln können, sind so was ganz Klassisches wie zum Beispiel Diabetes, koronare Herzkrankheit. Die Gefahr von Herzinfarkten ist höher, wenn man so eine posttraumatische Belastungsstörung gehabt hat oder auch ja dauerhaft so Stress ausgesetzt ist. Das ist letztendlich vergleichbar mit den Symptomen von der posttraumatischen Belastungsstörung.
Genau, Sie haben ja jetzt auch schon davon gesprochen, wie wichtig soziale Unterstützung ist. Wie wichtig ist denn Resilienz?
Resilienz ist schon was total wichtig ist. Resilienz bedeutet sowas wie eine psychische Widerstandskraft. Resiliente Menschen sind Menschen, die gute Problemlösefertigkeiten haben, aber auch Menschen, die zum Beispiel um Hilfe bitten, das sind resiliente Menschen. Resiliente Menschen sind auch die schwierige Situation anders attribuieren, sage ich mal. Also auch in so einer Kriegsgeschichte kann man, wenn man jetzt geflohen ist und zum Beispiel jetzt hier bei uns in Berlin lebt, kann man ja einmal die Überzeugung haben, ich bin ein Opfer. Das hat wenig sozusagen Möglichkeit der Einflussnahme. Oder man kann denken, ich bin Überlebender, habe das geschafft, da rauszukommen. Und resiliente Menschen würden eher zu Zweiterem neigen, also eher so einen Positivfokus haben.
Welche kurzfristigen Maßnahmen können denn traumatisierten Menschen helfen, das Erlebte zu verarbeiten?
Also ganz kurzfristig ist es schon so, dass soziale Unterstützung natürlich ganz wichtig ist. Es gibt so dieses Konzept des Debriefings. Das hilft einigen Menschen, aber eben nicht allen. Das finde ich ganz wichtig. Also Menschen, die was Schwieriges erlebt haben, die Möglichkeit zu geben, diese traumatisierenden Erlebnisse zu berichten und davon zu erzählen. Das ist übrigens auch was resiliente Menschen tun, die berichten von Traumatisierung und dann zu schauen sozusagen, dass man da sich austauschen kann. Nicht gut ist, wenn man Menschen ja dazu überreden möchte, drüber zu sprechen oder vielleicht sogar in so einem gezwungenen Debriefing das nachbearbeiten möchte. Das weiß man relativ genau aus Studienlage, dass das eher nachteilig ist.
Wie wichtig ist denn Psychotherapie für die Heilung?
Für die Heilung von so Kriegserlebnissen, posttraumatische Belastungsstörungen, ist es eigentlich das A und O aus meiner Perspektive. Also es gibt zwar auch in Deutschland zum Beispiel 2 Medikamente, die für die PTBS zugelassen sind, aber das wirklich Nachhaltige ist die Traumatherapie. Und das sind so Psychotherapiemethoden, da gibt es ganz unterschiedliche, sowohl verhaltenstherapeutische als auch tiefenpsychologische orientierte. Und da ist sicherlich die Traumatherapie auch nochmal dann mit der Traumakonfrontation im Rahmen der Psychotherapie, das ist ganz wichtig, sicherlich das, was den Menschen am allermeisten hilft und was auch, finde ich, ganz gute Heilungschancen hat.
Das war Bastian Willenburg. Vielen Dank für Ihre Expertise.
Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit?
Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah.
Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im antiken Rom über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit bis hin zu den großen Eroberern des Mongolischen Reichs und ihren Management-Skills.
Ich bin Joachim Telgenbischer.
Ich bin Nils Minkmar.
Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt.
Ich liebe es zu lesen und das war schon immer so. 2002, da war ich gerade 12 Jahre alt, da ist der 5. Harry Potter Band erschienen. Harry Potter und der Orden des Phönix. Das Buch, das konnte man sich damals per Sonderzustellung um Mitternacht nach Hause liefern lassen. Und auch ich war bis 12 Uhr nachts wach, weil ich unbedingt wissen wollte, wie die Geschichte um Harry und seine Freunde weitergeht. Meine Eltern, die wollten allerdings, dass ich erst morgens anfange zu lesen, denn die meinten, wer im Dunkeln liest, der bekommt schlechte Augen. Aber stimmt das? Fakt ist, es strengt unsere Augen an, bei schlechtem Licht zu lesen. Ganz besonders dann, wenn die Buchstaben, die wir lesen wollen, sehr klein sind. Das kann dann auch dazu führen, dass wir Kopfschmerzen bekommen oder gerötete Augen. Müde werden unsere Augen bei schlechtem Licht in jedem Fall schneller. Langfristige Schäden hat das aber nicht. Das belegen verschiedene Studien, die im British Medical Journal ausgewertet wurden. Entscheidend sei, dass unsere Augen genügend Zeit haben, um sich zu regenerieren. Das heißt, dass wir ausreichend schlafen. Das beste Licht zum Lesen bleibt aber das Tageslicht. Wer trotzdem nachts lesen möchte, der sollte einfach eine Schreibtisch- oder Nachttischlampe anmachen. Deren Licht entlastet unsere Augen in jedem Fall. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich freue mich total, dass Sie dabei waren und hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch bitte auf den Plattformen oder lassen Sie uns eine Bewertung bei Apple Podcast und Spotify da. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kritik haben, dann erreichen Sie mich jederzeit unter wissen@welt.de. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen wundervollen Tag. Ihre Elisabeth Kraft.